Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Heute zu Gast ist Marvin Piel von M-Copter, eine Software-Schmiede für Drohnen und Flugroboter aus Deutschland, sozusagen made in Germany. Wir haben darüber diskutiert, wie die Drohnen die Straßen entlasten können, was sind die Vorteile von der Drohnentechnik, was sind aber auch die Nachteile und wie kann man dafür sorgen, dass Hacker im Prinzip nicht auf die Drohne zugreifen und dadurch halt auch keinen Unsinn verursachen können. Darüber hinaus haben wir uns die Frage gestellt, wann wird die Pizza ausgeliefert mit einer Drohne? Wie viele Jahre dauert das noch? Das erfahrt ihr jetzt alles im Podcast. Viel Spaß!
Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Gründer-Podcast. Heute ist Marvin im Gespräch, ein Experte für Drohnen oder autonome Flugroboter. Made in Germany. Deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Marvin, ich möchte dir gerne drei Fragen stellen. Zum einen, wie würdest du dein Unternehmen einem kleinen Kind erklären?
Ja, also wir bauen quasi fliegende Roboter für Sachen beziehungsweise um Sachen zu erledigen, die Menschen wenig Spaß machen oder die für Menschen gefährlich sind.
Schon spannend. Dann sind wir schon fast bei der zweiten Frage. Wie macht das Unternehmen sozusagen die Gesellschaft, die Welt ein Stück besser?
Ja, zum einen mal versuchen wir Ressourcen einzusparen, sowohl Personalressourcen als auch beispielsweise fossile Ressourcen. Personalressourcen in dem Sinne, dass wir quasi Prozesse automatisieren mit Flugrobotern und somit die Menschen, die das heute machen, sich dann eben auf wertschöpfende Tätigkeiten verlegen können. Transport ist so ein klassisches Beispiel. Logistik allgemein hat das Problem, dass es eigentlich nur ein Enabler ist und keine Wertschöpfung dem Ganzen innerliegt. Das heißt, hier setzen wir Ressourcen frei. Zum anderen sparen wir aber natürlich auch Ressourcen ein, indem wir Transport effizienter machen. Beispielsweise, wenn heute jemand eine Pizza ausliefert für wenige 100 Gramm und dafür 1,2 Tonnen Auto bewegt in der Innenstadt, ist das absolut ineffizient. Mit einer Drohne, die 2 Kilo wiegt, kann ich das locker auch machen mit bürstenlosen Elektromotoren, elektrischen Energiespeichern und ohne Schadstoffemissionen oder ohne Verbrennen von fossilen Rohstoffen. Und dazu senken wir natürlich auch damit Risiken und Gefahren. Beispielsweise das Verkehrsaufkommen wird gesenkt, im Luftraum ist deutlich mehr Platz, deutlich weniger Unfallpotenzial als am Boden. Und damit kann man auch langsam Flächenversiegelung beispielsweise aufbrechen, also Infrastrukturen entlasten.
In das Thema müssen wir absolut noch mal tiefer rein. Noch die dritte Frage, welches Unternehmen bewunderst du und warum? Ein anderes.
Es gibt natürlich viele, viele unternehmerische Einzelsachverhalte, die ich bewundernswert finde. Wenn man jetzt ein ganzes Unternehmen heranziehen soll, dann tatsächlich die Vakutech. Dort ist den Joachim Kuhn ja auch schon hier im Podcast. Ist ein Startup, das auch hier aus der Region kommt, eine ähnliche quasi Geschichte hat wie wir, nur viel früher. Ebenfalls nahe der Universität Würzburg ausgegründet worden und ebenfalls es geschafft vom Technologie-Startup zum Startup mit einem kommerziellen Erfolg, Marktführer zu werden und aus seiner Technologie auch ein Geschäftsmodell abzuleiten, das sich trägt.
Ja, das ist auch ein sehr super spannendes Unternehmen und es war auch ein sehr spannender Podcast. Kann man gerne auch nochmal reinhören. Jetzt nochmal zu dir. Was treibt dich an? Was motiviert dich? Was zeichnet dich aus?
Ja, also mich motiviert grundsätzlich die Vorstellung, was zu bewegen, was zu verändern. Das heißt also wirklich einen aktiven Beitrag zu etwas zu leisten, was ich eben als erstrebenswert empfinde. Wie jetzt eben, also Mein konkreter Fall ist, also ich fahre tatsächlich nicht gerne Auto. Ich fahre Auto, weil ich Auto fahren muss. Und ich würde es mir oftmals tatsächlich gerne sparen. Also ich bin natürlich auch beruflich hin und wieder mal unterwegs mit dem Auto, auch mal über die Autobahn. Es ist eher Mittel zum Zweck. Und darin liegt jetzt eigentlich für mich, gerade wenn ich unternehmerisch aktiv bin, kein Fahrvergnügen. Und oftmals denke ich mir, das würde ich schon gern automatisieren oder effizienter gestalten. Und Flugrobotik ist eigentlich die klassische, aus meiner Sicht der klassische nächste Schritt, der logische nächste Schritt. Mobilität aus dem zweidimensionalen Raum, aus der Straße, in den dreidimensionalen Raum, in den Luftraum zu verlegen, wo ich deutlich mehr Potenzial habe.
Finde ich super spannend. Ich habe jetzt in meiner Laufbahn schon in vielen Städten gelebt, auch in Nürnberg, Wien, Köln. Man muss aber sagen, es sind selten Helikopter am Himmel, auch in den großen Städten, weil man da ja vielleicht auch eine gewisse Gefahr ableiten kann, falls ein Flugtaxi sozusagen abstürzt, trifft es fast mehrere Häuser, Stadtteile. Was hat sich da verändert? Was ist da sicherer geworden?
Zum einen mal entwickelt sich das Thema Autonomie immer weiter voran. Also beispielsweise im Bereich Automotive wird viel über das Thema gesprochen, aber im Bereich Automotive ist das Thema deutlich komplexer. Im Luftraum ist es deutlich leichter zu lösen, weil man beispielsweise viele Parameter wie Zugänglichkeiten, Infrastruktur, Straßenführung, aber auch Fußgänger, Unberechenbarkeiten. Also der Klassiker ist ja der Ball, der auf die Straße rollt und das zu erwartende Kind, das dem Ball hinterher rennt. Das sind alles so Problemstellungen, die man im Luftraum nicht hat. Das andere Thema, wir speziell beschäftigen uns im Bereich Flugrobotik mit Multikopter-Systemen. Das heißt, unbemannten Flugsystemen, die mehrere bürstenlose Motoren und Propeller haben. Das heißt auch eine gewisse Ausfallsicherheit und Redundanz mit sich bringen. Dadurch gewissermaßen ineffizienter sind. Also ich kann mir das vorstellen, wenn ich wie bei einem Hubschrauber einen großen Rotor habe, dann kann ich mit dem deutlich mehr Auftrieb erzeugen, als wenn ich auf der gleichen Fläche 8 Motoren mit 8 Propellern habe. Aber dafür habe ich eben eine höhere Ausfallsicherheit und eine höhere Zuverlässigkeit realisiert.
Das stimmt. Und wie ist es sozusagen, ihr seid ja eigentlich auch eine Software-Schmiede. Wie ist es mit der Anfälligkeit für Hackerangriffe?
Grundsätzlich ist das so ein Szenario, was immer durchgespielt wird, auch als Horror-Szenario. Man hat verschiedene Sicherheitsmechanismen. Zum einen mal, um den Hackerangriff gar nicht erst zuzulassen, den quasi abzuwehren vorab. Zum anderen aber auch, also nicht nur bei den Motoren und Propellern haben wir Redundanzen. Anfällig für Hackerangriffe sind in der Regel Kommunikationssysteme. Das heißt Systeme, von denen ein Signal entweder von außen nach innen kommt oder ein Signal von innen nach außen gesendet wird und das abgefangen verfälscht oder ein verfälschtes Signal vorgegaukelt wird. Das heißt, auch hier arbeitet man dann oft mit Redundanzen. Das heißt, zwei unterschiedliche Kommunikationssysteme, die sich auf unterschiedlichen beispielsweise Frequenzen unterhalten und eine Art Supervising, die dann auch sowas wie Plausibilität überwacht, um zu sehen, wo ist jetzt hier gerade ein potenzielles Einfalltor für einen Angriff von außen.
Ja, verstehe ich. Was ich auch ganz spannend finde und was auch so ein bisschen hinderlich ist für die Automatisierung auf den Straßen, dass halt so autonome Fahrzeuge, wenn es nur autonome Fahrzeuge gäbe, die miteinander sprechen, wäre der Verkehr viel fließender. Das ist ja sozusagen dann im Himmel eine grüne Wiese. Da kann man das dann wahrscheinlich sehr effizient gestalten.
Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung oder auch die Zukunftsvision dahinter. Und vor allem auch, also das, was du jetzt ansprichst, im Straßenverkehr gibt es das ja noch gar nicht. Das müsste ja in Anführungszeichen nachgezogen werden. Im Bereich der unbemannten Luftfahrt versucht man das jetzt von vornherein zu gewährleisten. Also man hat ja bereits im Luftraum bemannte Flugsysteme. Jetzt kommen die unbemannten Flugsysteme als neuer Player hinzu. Und im Bereich der Regulierung versucht man jetzt von vornherein Traffic-Management-Systeme in Betrieb zu nehmen, um damit eben von vornherein kollaborativen, sicheren und effizienten Luftraum zu ermöglichen.
Schauen wir vielleicht nochmal zurück. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, an Ihrem Unternehmen zu arbeiten? Wie waren die ersten Schritte?
Ja, im Endeffekt geht die Gründung von Encopter bereits aufs Jahr 2010 zurück. Mein Kollege, der Dr. Nils Gargeig, war damals der erste wissenschaftliche Mitarbeiter am neu gegründeten Lehrstuhl für Informationstechnik für Luft- und Raumfahrt an der Uni in Würzburg und hat dort seine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter angetreten und sein Promotionsvorhaben. Er hat sich dort im Projekt mit dem Thema autonome Innenraumerkundung mit Drohnen befasst und am Lehrstuhl eine der zwei Forschungsrichtungen, nämlich Flugrobotik, übernommen. Da die Lehr- und Forschungsveranstaltungen aufgebaut, initiiert und ja, damit schon gewissermaßen Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn Gäste am Lehrstuhl waren, haben die sich immer schwer für die Autonomiesysteme. Das waren damals Sensorsysteme an Quadrocoptern interessiert, LIDAR-basiert, Infrarot-basiert, Ultraschall-basiert, zur Hinderniserkennung, Kollisionsvermeidung, zur aktiven Abstandsregelung. Und vor allem hatten wir auch eine Entwicklungsplattform, das Quadrotor Control System, entwickelt, das eben die Arbeit Step by Step und absturzsicher auch im Labor ermöglicht hat. Und das hat bei Besuchern schon immer viel Aufmerksamkeit damals erregt. Und die Leute wollten das tatsächlich am liebsten direkt kaufen. Ja, und da wirtschaftliches Arbeiten an Universitäten immer relativ schwer ist, hat er da quasi als logischen nächsten Schritt nach Abschluss seines Promotionsverfahrens die Firma Encopter gegründet.
Macht absolut Sinn. Und der nächste Meilenstein, soweit ich lesen durfte, ist im Prinzip die Zertifizierung der Lieferdrohne im ersten Halbjahr 2022. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also es ist so, dass es die neue EU-Drohnenverordnung gibt, in deren Rahmen es drei Kategorien von Flugsystemen gibt. Im Endeffekt nach Einstufung ihres Gefahrenpotenzials im Luftraum und für Personen oder für Infrastruktur am Boden. Und durch Zertifizierung kann man quasi bewirken, dass das Flugsystem in die Kategorie mit dem niedrigsten Risiko eingestuft wird. Das ist die sogenannte offene Kategorie. Und in der Kategorie kann das Flugsystem dann von Kunden erlaubnisfrei betrieben werden, unter gewissen Prämissen, beispielsweise auf dem eigenen Werkgelände. In der mittleren Risikokategorie, der spezifischen Kategorie, ist es so, da wird dann nicht das Flugsystem genehmigt, sondern ich brauche eine Betriebserlaubnis, was den Einsatz für den Kunden natürlich deutlich umständlicher oder aufwendiger macht. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir mit einem entsprechenden Partner die Vorarbeiten für das Testing machen. Derzeit gibt es noch keine zertifizierten Stellen, die diese Lizenzierung durchführen dürfen. Wir erwarten, beziehungsweise auch unser Partner erwartet, dass er diese Akkreditierung im ersten Quartal diesen Jahres bekommen wird. Und dann werden wir entsprechend in das Testing und in die Lizenzierung einsteigen des Systems.
Sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein sehr regulatorischer Weg. Man muss viel liefern und leisten. Wenn man jetzt zum Beispiel in andere Länder schaut, vor allem in China, bin ich mir recht sicher, dass da teilweise große E-Commerce-Unternehmen schon mit Drohnen ausliefern. Die sind uns da schon einen ganzen Schritt voraus, oder wie siehst du das?
Ja und nein. Zum einen, ja, es sind uns gewissermaßen einen Schritt voraus, was Operations angeht. Auf der anderen Seite sind sie natürlich hinten dran, was dann sowas wie Regulierung und Sicherheitsanforderungen angeht.
Das stimmt natürlich. So, jetzt nochmal kurz zu eurer Produktpalette zurückzukommen. Welche Produkte wollt ihr im Prinzip in Zukunft anbieten und was ist da langfristig denkbar?
Also grundsätzlich bieten wir derzeit vier Produkte an. Das ist unser Quadrotor Control System. Das ist eine Entwicklungsplattform, die als Lehrsystem an Hochschulen, weiterführenden Schulen eingesetzt wird, aber auch von Service-Providern im Bereich Drone-Services und auch von Unternehmen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen als Entwicklungsplattform. Das sind unsere Sensorsysteme, unsere modularen Kollisionsvermeidungsassistenten für Multicopter. Das ist zum Beispiel die Lieferdrohne als Komplettsystem für den Transport von Kleinteilen auf Werkgelände oder zwischen Werkgeländen. Und das ist unser Quanipulator. Das heißt, eine Drohne mit einem modularen mechanischen Greifarm. Da steckt dann die Vision auch dahinter, dass in Zukunft nicht nur der Transport möglich sein wird, sondern neben dem Aufnehmen und auch Ablegen von Transportobjekten auch zum Beispiel das Bedienen von Schaltern, Hebel oder von Werkzeugen in der Luft.
Ja, sehr spannend, ja. Und ich habe was gelesen von einem intelligenten Drohnenbriefkasten. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist eines unserer aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Es wird auch gefördert vom Freistaat Bayern, vom Bayerischen Wirtschaftsministerium im Rahmen vom BYTP-Programm. Da geht es im Endeffekt, vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Heute gibt es das Automobil und für das Automobil haben wir eine Infrastruktur geschaffen. Straßen, Garagen, Parkplätze, Zufahrten. All das hat es vor 120 Jahren in der Anfangszeit des Automobils auch nicht gegeben. Damals gab es die Infrastruktur für Pferdekutschen. Es gab Ställe, es gab Pferdetränken, es gab Heuballen. Heute haben wir im Endeffekt eine vergleichbare Situation. Wir haben eine bestehende Technologie, das Automobil, und wir haben eine aufstrebende Technologie, Drohnentechnologien, unbemannte Flugsysteme. Und für unbemannte Flugsysteme gibt es heute eben noch nicht diese bestehende Infrastruktur, die die reibungsfreie und volleffiziente Integration in bestehende Prozesse und Infrastrukturen ermöglicht. Und der intelligente Drohnenbriefkasten soll genau dieses Schnittglied, dieses Bindeglied werden. Das heißt, das kannst du dir vorstellen wie einen intelligenten Landeplatz. Wir haben einen Landeplatz auf einem Dach eines Gebäudes, das mit einem Kamerasystem Drohnen im Luftraum oberhalb des Landeplatzes detektiert. Wir haben Lasersensoren, die sich anschließend präzise nach dem unbemannten Flugsystem ausrichten, die Position bis auf wenige Millimeter genau erkennen. Und wir haben eine KI in der Infrastruktur, die anschließend auf die Steuerung der Drohne zugreifen kann. Und es der Drohne ermöglicht, unabhängig vom Hersteller, unabhängig von der Avionik, von der Flugelektronik, eine sichere, eine automatisierte und eine kollisionsfreie Landung präzise auf diesem Landeplatz zu ermöglichen. Und darüber hinaus bei Transportdrohnen auch noch ein Transportgut zuzuführen, zu übernehmen und auch eine Ladeinfrastruktur, um die Batterien des Systems wieder aufzuladen. Und das ist aus unserer Sicht eben sehr wichtig. Also der Vorteil von Drohnentechnologien liegt in der Automatisierung. Der komplexeste Prozess im Rahmen des automatisierten Drohnenbetriebs ist die Landung. Jeder Hersteller löst die Landung heute anders. Und ich brauche für alles einen anderen Komponenten, Elektronikmix auf der Drohne und Infrastruktur am Boden. Das heißt, was ganz Einfaches wie ein Haar am Boden oder ein Kreuz am Boden, irgendeinen optischen Marker, sei es ein Funkmodul wie ein Beacon, der ein Funksignal ausstößt und auf der Drohne ist dann das Empfängermodul, das das Signal erkennt und sich daran positioniert, referenziert. Sei es sowas wie Differential-GPS, RTK-Systeme. Es ist aber immer der gleiche Mix. Also auf dem Boden muss die gleiche Hardware-Komponente sein wie das Äquivalent auf der Drohne. Und am Ende, ich als Anwender, ich als Kunde, möchte ja nicht einen Fuhrpark von 20 Drohnen haben und die Infrastruktur für 20 Drohnen am Boden, sondern ich möchte einen Service haben. Ich möchte einen Transport haben, der automatisiert abläuft und bedarfsgerecht mir zur Verfügung steht. Ich möchte eine Inspektion von kritischer Infrastruktur haben. Ich möchte einen Überwachungsflug über mein Werkgelände bei Nacht haben. Das ist es ja, was ich eigentlich möchte. Und dafür brauche ich eine Infrastruktur, korrekt, genau. Und dafür brauche ich eine Infrastruktur, die mir das reibungsvoll und effizient ermöglicht.
Aber schlussendlich, du sagst schon, dass im Prinzip jeder Hersteller da auch ein bisschen sein eigenes Ding macht. Kann man die im Prinzip an einen Tisch bringen und eine gewisse Norm finden?
Ja.
Oder ist es dann ein Wettbewerbsvorteil für jeden Hersteller?
Das bleibt so. Also die Erwartungshaltung geht dahin, dass es kein Wettbewerbsvorteil sein kann, kein Wettbewerbsvorteil sein wird. Die Erwartungshaltung geht schon dahin, dass es eine Standardisierung geben wird. Weil, also du musst ja auch aus Kundensicht sehen, am Ende des Tages liegt die Marktmacht beim Kunden. Und wenn der Kunde, dann müsste ein Hersteller dieses Angebotsspektrum bieten können, das so umfangreich und so zufriedenstellend für den Kunden ist, dass er auf keinen anderen Hersteller mehr ausweichen möchte oder nicht nur ausweichen, sondern auch ergänzen möchte. Und ja, also wenn man sich den Wettbewerb anschaut, ist das eher nicht zu erwarten.
Also sagen wir mal, für mich so ein bisschen übersetzt in die heutige Zeit, müsste sich dann so eine Art Apple entwickeln, was im Prinzip ein Universum hat, wo alles miteinander kommuniziert und wo auch unterschiedliche Produkte sind.
Ich würde sogar sagen, etwas, was noch stärker ist als Apple, weil auch Apple hat ja nur eine Marktabdeckung von ja, x Prozent, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich da jetzt nicht auskenne. Und der Rest wird von Android-Plattformen verschiedener Hersteller dann bedient oder sogar Microsoft hat ja, soweit ich weiß, eine eigene Plattform in dem Bereich, bietet eigene Endgeräte dazu an.
Das stimmt. Also bei Apple habe ich mal gehört, im Prinzip Marktanteil von 20%, aber 80% der Gewinne, die der Markt hergibt, verdient Apple halt durch die starke Marke und durch diese Kommunikation miteinander. Aber wir sind vom Thema, glaube ich, ein bisschen abgewichen. Wie siehst du die Wettbewerbsvorteile, die entstehen könnten langfristig, beziehungsweise ja, wie steht man aktuell im Vergleich zur Konkurrenz?
Man muss sagen, dass wir einen sehr spezifischen Unterschied zu den Hauptkonkurrenten haben. Nämlich der, dass unser Fokus im Bereich der Software und im Bereich der Autonomie liegt. Das heißt, im Vergleich zur Konkurrenz sind wir kein klassisches Drohnenherstellerunternehmen, das im Bereich eher Luft- und Raumfahrt angesiedelt ist, das eher maschinenbaulastig ist, sondern wir sind sehr spezifisch informationstechnologielastig. Und da gibt es im Wettbewerb kaum vergleichbare Konkurrenten. Das liegt tatsächlich auch an der sehr spezifischen Ausbildungsrichtung. Also wir kommen ja aus dem Lehrstuhl für Informationstechnik für Luft- und Raumfahrt. Das ist deutschlandweit tatsächlich auch der einzige Studiengang, den es in der Form gibt. International gibt es eine Handvoll vergleichbarer Lehrstühle, Institute und Studiengänge. Und in der Regel ist Luft- und Raumfahrttechnik noch maschinenbaulastig. Das heißt, das ist wirklich der zentrale Aspekt, der uns unterscheidet. Also unsere Kompetenz liegt nicht in sowas wie Aerodynamik beispielsweise, Auftriebstechnik. Unser Vorteil liegt tatsächlich, wir machen Autonomie und das kannst du auch vergleichen mit der Autonomie im Auto, mit dem Unterschied, dass wir halt nicht die Möglichkeit haben, mehrere Kilogramm auf 1,2 Tonnen rollend am Boden aufzuteilen, sondern wir haben ein Fluggerät, das bleibt bei uns in einem Gewichtsbereich von unter 25 Kilogramm. Und da muss die Autonomie mit drauf. Das betrifft sowohl Sensorik als auch Flugelektronik. Und dafür brauchen wir halt die entsprechende, wir müssen die zur Verfügung stehende Prozessorleistung in den Gewichtsbereichen mit der Sensorik so effizient mit unserer Software verknüpfen, dass das alles reibungsfrei und in Echtzeit funktioniert und zuverlässig ist parallel. Ja, und dafür stehen uns wenige 100 Gramm zur Verfügung. Und das ist unsere große Kernkompetenz, dass wir eben mit minimalster Hardware-Infrastruktur mithilfe unserer Software das Maximum aus so einem Flugsystem rausholen, was eben Situationserfassung, Signalverarbeitung, Autonomie angeht und das Ganze immer zuverlässig, immer in Echtzeit und immer präzise.
Spannend, spannend. Dazu gleich mal eine Frage. Wie ist da bei euch aktuell sozusagen die Wertschöpfungstiefe? Also eure Kernkompetenz, sozusagen die Software und dass die Sensoren miteinander reibungsfrei kommunizieren. Aber die Sensorik, habt ihr die auch entwickelt? Kommt die von euch? Kauft ihr das zu?
Nee, das kaufen wir tatsächlich zu. Also sowas wie Sensorik, Propeller, Motoren, Batterien, sowas kaufen wir zu. Auch weitgehend soweit verfügbar, sowas wie Rahmen beispielsweise. Was wir selbst machen, ist die Software und die teilweise auch die Elektronik, die dazu läuft. Das heißt, die Boards, die Platinen, sogenannte Embedded Technologies, die eben Software-Hardware-seitig sehr eng und sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Es ist allerdings teilweise auch so, dass wir in der Wertschöpfungskette tiefer reingehen, wenn der Markt uns beispielsweise nicht die Zuverlässigkeit oder das Qualitätsniveau liefert, das wir eben benötigen. Jüngst geschehen beim Thema Rahmen beziehungsweise Flugplattform, wo wir uns dann Systeme auch schon selbst entwickeln und dann auch selbst fertigen, einfach weil unsere Provider, unsere Zulieferer nicht in der Zuverlässigkeit die Komponenten zur Verfügung stellen können oder nicht in dem qualitativen Niveau, in dem wir es eben benötigen.
Sehr spannend. Nochmal für mich noch zum Verständnis. Wenn ich jetzt sozusagen Kunde bei euch werte, kaufe ich die Drohne mit der entsprechenden Software dazu und ich zahle vielleicht einen Einmalbetrag für die Drohne und die Software dann im Abo oder wie funktioniert das?
Wir verkaufen die Systeme derzeit als Komplettpakete und verkaufen darüber hinaus oder bieten darüber hinaus Services an. Das heißt, wenn du beispielsweise dann in einem Jahr ein Software-Update möchtest, dann kannst du das zum Beispiel nachbeziehen. Oder beim Thema Lieferdrohne ist es beispielsweise auch so, auch wieder ähnlich wie beim Automobil, der Gesetzgeber verlangt quasi einen Service- und Wartungsnachweis des Systems. Das heißt, wir bieten dann quasi auch Service und Wartung zu den Systemen zusätzlich an. Ja. Also was du ansprichst, ist durchaus eine Überlegung für die Zukunft, dann auch Technologien zu lizenzieren oder auch beispielsweise Leasingmodelle anzubieten. Ja.
Die Roboterdrohnen machen eindeutig Sinn, entlasten die Straßen. Es ist auch besser für die Umwelt. Wie macht man aber am besten auf sich aufmerksam? Wie bringt man, sagen wir mal, Leute, die unerfahren sind, zu der Technologie und wie löst man am besten diese Vorteile?
Ja, also indem man natürlich viel redet, viel kommuniziert, viel erklärt, auch, ich sag jetzt mal, intuitiv erklärt, das heißt also nicht zu komplex oder zu technisch erklärt. Ja, und ansonsten, indem man zeigt, indem man quasi erleben lässt. Klassische Vorbehalte sind ja öfter solche Sachen wie auch Lärmemissionen, dass es sehr laut ist. Sowas kann man natürlich, also auf der Tonspur kann ich sagen, wir haben im Rahmen von Genehmigungsverfahren in der Vergangenheit bereits Lärmemissionstests gemacht. Die Systeme sind deutlich niedriger als die Lärmemissionen von Automobilen für die Verkehrszulassung. Das kann ich sagen. Das ist dann schon mal ein Aha, okay. Da wird dann der ein oder andere hellhörig. Und das Zweite ist dann, wenn man das System tatsächlich mal in Betrieb erlebt, also beispielsweise dann bei uns auf unserem Testgelände, das einfach mal hört, wie laut es denn tatsächlich ist und beziehungsweise wie leise es sein kann. Ja.
Das stimmt. Und nutzt ihr im Prinzip auch so Wege wie YouTube, LinkedIn, um eure Technologie zu erklären, um den Mehrwert herauszustellen?
Wir nutzen beispielsweise YouTube, um die Technologie einfach mal auch im Bewegtbild erlebbar zu machen. Und wir haben tatsächlich auch eine Tutorial-Serie gestartet, die Drone Tech Academy, in der wir Drohnentechnologien aber auf einem technisch etwas komplexeren Niveau erklären. Das heißt nicht auf einem Anwender-Level, das spricht eher Entwickler und Forscher an. Auf LinkedIn haben wir aber teilweise dann auch so Rubriken, wo wir das Ganze, ich sage jetzt mal, ein bisschen intuitiver oder anwendungszentrierter erklären, in Text, in Bildform oder auch mal mit kleinen Videosnippets, ja.
Würde ich gerne noch die Frage anschließen, wer ist genau eure Zielgruppe?
Unsere Zielgruppe sind auf der einen Seite Unternehmen, die eben eine bedarfsgerechten Logistik-Need haben. Das heißt, die regelmäßig Logistikprozesse haben, Transportaufträge haben, die schwer planbar sind, die aber trotzdem eine hohe Dringlichkeit haben. Ein klassisches Beispiel dafür ist Medizingütertransport, Krankenhausumfeld. Und auf der anderen Seite auch Entwickler und Hersteller von Drohnentechnologien, die dafür eine entsprechende Plattform benötigen, auf der sie eben aufbauen können, um dann dort ihre Kernkompetenz, ihren Service quasi aufzusetzen.
Nochmal zu den Mitbewerbern zu kommen. Gibt es in Deutschland, es wirkt so, ihr seid die einzigsten in Deutschland, die da einen gewissen Stand haben. Gibt es in Deutschland Mitbewerber?
Ja, sicherlich. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die sich mit dem Bereich Drohnentechnologien beschäftigen. Auch Drohnentechnologie ist ja ein weites Feld. Wir haben uns ja spezialisiert auf Multikopter-Systeme. Es gibt ja auch Hersteller oder Entwickler, die beispielsweise mit tragflächenbasierten Systemen arbeiten. Das hat dann eben gewisse Vor-, aber auch gewisse Nachteile im Vergleich zu Multikoptern. Und in letzter Zeit sind schon viele Unternehmen entstanden in der Branche. Man muss aber auch sagen, dass hier ein hoher Umschlag quasi herrscht. Das haben wir in den letzten Jahren schon festgestellt, dass sich da die Branche gewissermaßen professionalisiert hat und sich herauskristallisiert, wer eben mit seinen Kompetenzen länger am Markt bestehen kann.
Macht eindeutig Sinn, ja. Um die Kompetenz im Unternehmen zu halten, lohnt sich ja halt auch heftig zu investieren in die Mitarbeiter. Wie fördert ihr die Unternehmenskultur?
Ja, das sind so Kleinigkeiten, wie ich sage jetzt mal, ja, das Honorieren von besonderen Leistungen, auch mal, ohne Verpflichtung, also so kleine Überraschungen. Ne? Wir haben zum Beispiel mal eine Zeit lang, wenn ein Mitarbeiter eine besondere Entwicklung gemacht hat oder ein besonderes Ergebnis erzielt hat, sogenannte City-Gutscheine, einfach so kleine Wertgutscheine, die man einem Mitarbeiter eben auch mal so steuerfrei geben kann, einen Monat gegeben. Oder ansonsten natürlich auch so größere Sachen wie ein regelmäßiges Mitarbeitergespräch, eine Zielvereinbarung und damit dann verknüpft Anreize. Und wir setzen zum Beispiel auch ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für Phantom-Shares, sogenannte Gewinnbezugsrechte, virtuelle Beteiligungen auf, wo dann die Mitarbeiter zum einen mal natürlich auch direkt vom Unternehmenserfolg profitieren können und so dann gebunden und motiviert werden können.
Absolut, das halte ich für wertvoll. Wie sind da die Erfahrungen? Kommt das gut an bei den Mitarbeitern?
Ja, das kommt sehr gut an bei den Mitarbeitern. Also insbesondere auch so kleine, man sagt ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Sowas, was auch nicht im Arbeitsvertrag drinsteht oder was vorher auch gar nicht ausgelobt wurde, was einfach so mal den Mitarbeiter als kleine Motivation oder auch Wertschätzung gegeben wird. Sowas kommt immer sehr gut an. Und natürlich, also Mitarbeiterbeteiligungen, das kommt schon auch sehr gut an.
Kann ich mir gut vorstellen. Vom Kern her seid ihr ja sozusagen eine Software-Schmiede, wenn ich mal betonen darf. Ich kann mir vorstellen, aber in dem Bereich ist der Fachkräftemangel besonders stark. Was tut ihr, um gute Leute zu gewinnen?
Ja, also zum einen mal arbeiten wir sehr eng mit Hochschulen, Universitäten zusammen. Das betrifft schon die Betreuung und Unterstützung im Rahmen von studentischen Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, wo wir Themen vergeben in Kollaboration mit Hochschulen und dann eben auch Arbeiten betreuen, da einen Praxisbezug herstellen zwischen Forschung und Anwendung. Und zum anderen arbeiten wir natürlich auch mit Hochschulen zusammen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten, das heißt in sogenannten Drittmittelprojekten, um da eben am Puls der Zeit zu bleiben, auf dem Laufenden zu bleiben, was sich auch technisch an den Hochschulen Neues entwickelt. Da bekommt man sehr gut die aktuellen Trends mit, aber eben natürlich auch, um den Kontakt zu den Hochschulen und den Studierenden dort herzustellen und zu halten vor allem auch.
Für mich als recht langfristig denkender Mensch ist auch immer die Frage, wo kann das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren stehen? Habt ihr schon irgendwie eine Art Vision gewonnen, wo ihr da stehen wollt?
Man muss ehrlich sagen, wir sehen ein sehr großes Potenzial, ein gewaltiges Potenzial in dem Thema intelligente Infrastruktur. Das heißt also insbesondere in dem intelligenten Drohnenbriefkasten, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist für uns die Enabling-Technologie, um in der Zukunft Drohnen in zivilen und industriellen Use Cases reibungsfrei zu integrieren. Und darin sehen wir ein gewaltiges Marktpotenzial. Also in 3 bis 5 Jahren beispielsweise können wir schon so weit sein, dass jeder Industrielle und jeder im medizinischen Umfeld, der neu baut, sich überlegen wird, ob er nicht einen Drohnenbriefkasten auf seinem Dach von vornherein vorsieht und installiert. Und 10 bis 20 Jahre in die Zukunft gedacht, da können wir schon an dem Punkt sein, wo niemand mehr bauen wird, ohne so eine Infrastruktur integriert zu haben. Und das ist das Potenzial, das wir da sehen. Und das ist auch der Ausblick, den wir sehen.
Dieser Drohnenbriefkasten, der ist durchaus sehr spannend. Wenn ich es mal vergleichen darf mit Flughäfen, das ist ja mehr oder weniger auch ein regionales Monopol. Wenn ihr jetzt auf dem Dach von einem Krankenhaus Würzburg so einen Drohnenbriefkasten installiert habt, habt ihr ja mehr oder weniger auch, sagen wir mal, eine gewisse Verhandlungsmacht, einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Stimmst du dazu?
Ja, also sicherlich, wenn man in dem Moment, in dem man da eine gewisse Marktdurchdringung erzielt hat, kann man da natürlich auch gewisse Standards setzen. Das wird automatisch so sein. Also man arbeitet dann ja auf einem gewissen Technologiestandard und jemand, der daran andocken möchte, wäre dann natürlich gezwungen, den zu erfüllen oder gezwungen nicht, aber im ersten Moment angehalten. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Ziel damit schon ist, eine universelle Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die herstellerunabhängig genutzt werden kann. Ja, das heißt also, die Marktmacht oder das Potenzial liegt für uns in der Technologie und in den Möglichkeiten der Technologie und wie wir die Technologie schützen. Beispielsweise über Geheimhaltung unserer Software, über spezifisches Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, aber auch über Patente beispielsweise. Also allein auf den intelligenten Drohnenbriefkasten haben wir derzeit 2 Patente in der Anmeldung. Unternehmensübergreifend haben wir 1 Patent bewilligt, 7 Patente in der Anmeldung. Das heißt, darin sehen wir eher den Schutz unserer Technologien. Und ansonsten möchten wir mit der Technologie schon den breiten Einsatz der Technologie ermöglichen und eben nicht von einem Unternehmen abhängig machen.
Sehr spannend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Potenzial immens ist, dass man da in 15, 20 Jahren schon sehr smart arbeiten kann. Was mich in Bezug auf das ein bisschen verwundert hat, in einer Präsentation von euch habe ich Exit 2025 gefunden. Wie ist das zu verstehen? Also was ist 2025 und warum nennt ihr das Exit?
Ja, das ist, ich sag mal, ist eine Zukunftsprognose, die natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist aber ein aktuelles Szenario, das wir für am wahrscheinlichsten halten. Wir sind ein Technologieunternehmen. Wir fokussieren uns auch darauf, unseren Technologie-Stack auszubauen und unseren Technologie-Stack über Know-how und IP zu festigen. Wir gehen derzeit auch gar nicht so stark in die vertriebliche Akquise beispielsweise, sondern wir versuchen, die Technologien immer weiter am Anwendungsszenario und am Kundennutzen auszubauen. Und wir gehen tatsächlich davon aus, das ist das aus unserer Sicht derzeit realistischste Szenario. Wir haben einen gesättigten, teilweise sogar schon übersättigten Automobilmarkt, in dem in der Zukunft Ressourcen frei werden. Und diese Ressourcen werden innerhalb kürzester Zeit, das heißt sehr schnell von den entsprechenden Haltern der Ressourcen, umgemünzt werden können. Und wir gehen davon aus, dass insbesondere aufgrund der Nähe einmal der Märkte zueinander, aber auch der Technologienähe, eine Investition im Automobilsektor auf unbemannte Flugrobotik kommen wird. Und wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es für ein Unternehmen in der Branche deutlich schwieriger sein wird, diese Investitionen zu tätigen, um selbst diese Ressourcen aufzubauen. Und deswegen halten wir derzeit das realistischere Szenario, dass hier uminvestiert wird und dass wir dann in dem Zusammenhang für jemanden der schon in dem Bereich ist, der frei werdende Ressourcen hat, ein interessantes Übernahmeziel werden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch weitere Szenarien in unserer Planung, die dann den eigenen Aufbau von Fertigungsressourcen zum Beispiel vorsehen oder die auch die Lizenzierung oder Beauftragung von Fertigung vorsehen. Da ist das nur das Szenario, das wir derzeit als am realistischsten einschätzen. in dieser Präsentation, die du ansprichst.
Alles klar, verstehe ich. Also schlussendlich stehen da alle Wege zur Verfügung. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Automobilhersteller mit den starken Cashflows, die sie ohne weiteres haben, und teilweise auch das Cash, was die in der Bilanz haben, dass das ein spannender Markt sein könnte und dass man da eventuell auch mit denen dann zusammen was kreiert.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Durchaus denkbar. Für mich noch eine Frage. Du meintest, Fokus ist erstmal die Anwendung und der Kundennutzen. Was für Kennziffern schaut ihr euch noch an, wenn ihr das Unternehmen steuert?
Ja, also ganz klassisch haben wir natürlich in unseren einzelnen Entwicklungsprojekten Meilensteine und Ziele, die wir gesetzt haben. Auch mit einer gewissen Zeitplanung hinterlegt. Das heißt also, die schauen wir uns konkret an, unsere Forschungsentwicklungsziele, unsere Meilensteine, inwieweit wir die zu den zeitlichen Terminen einhalten können. Ansonsten natürlich auch sowas wie Umsatzzahlen, Absatzzahlen, Wachstum dessen. Das sind so die primären Kennzahlen, die wir uns da anschauen. Ja.
Verstehe ich. Wenn man so auf die Finanzplanung schaut, wollt ihr ja 2024 profitabel, positives EBIT haben. Das halte ich schon durchaus für vernünftig bei dem Potenzial, was da kommen könnte. Kannst du mich kurz noch aufklären? Also Umsätze sind klar, aber aktuell habt ihr sonstige Erträge. Was heißt das genau?
Ja, sonstige Erträge, das sind weitgehend Fördergelder, die wir bekommen. Also wir haben Projekte, wie ich schon angesprochen habe, zusammen mit anderen Unternehmen, zusammen mit Hochschulen, Forschungsinstituten. Und da stellt man dann entsprechend bei einem Ministerium Anträge, wo Fördergelder eben ausgeschrieben sind, und bekommt dann eben diese Drittmittel, nennt man das, für konkrete Entwicklungsleistungen sozusagen.
Und wie siehst du dann das Umfeld? Also es macht absolut Sinn, aber könnte da Deutschland nicht noch mehr in so eine Zukunftstechnologie wettbewerbsfähig zu bleiben in Zukunft?
Ja, definitiv. Mehr könnte man immer machen, wobei man jetzt auch sagen muss, also wir können uns im Bereich Flugrobotik in den letzten Jahren jetzt nicht beschweren, was die Förderlandschaft angeht. Flugrobotik wurde, oder unbemannte Flugrobotik konkret, wurde im Wirtschaftsministerium, im Luftfahrtforschungsprogramm und auch im M-Fund, im Modernitätsfonds zuletzt sehr stark gefördert. Das Verkehrsministerium hat auch zum Beispiel einen eigenen Drohnen-Call aufgelegt. Also ich sehe schon unbemannte Flugrobotik als eines der Kernthemen, die es international und auch in Deutschland gibt. Das auch einfach alle interessanten Themen miteinander vereint, oder fast alle. Also wir haben hier das Thema KI drin, wir haben das Thema Robotik drin, wir haben das Thema Luftfahrt drin. Selbst so Themen wie Wasserstoff, Brennstoffzelle kann damit abgedeckt werden. Das sind eigentlich alle interessanten Themen der Zukunft. Kommunikation ist drin, IT-Security hast du angesprochen, ist drin. Mir fällt jetzt spontan eigentlich keines der Kernthemen der aktuellen Zeit und zu erwarten der nächsten Jahre ein, das von Flugrobotik nicht tangiert wird.
Das stimmt, das ist ein sehr spannendes Feld und da sollte Deutschland halt auch irgendwann mal mitführend sein. Das wäre schon super wichtig.
Definitiv, ja.
Ja, jetzt würde ich gerne noch mal auf ein paar allgemeine Fragen kommen, die andere Gründer auch sehr interessieren. Jetzt habt ihr ein sehr spannendes Feld und habt schon einiges bewegt. Hattest du im Prinzip Vorbilder, andere Unternehmer, an denen du dich orientieren konntest?
Ja, ich habe das ja eingangs kurz erläutert. Also es gibt dann immer mal so Geschichten, an denen man sich orientieren kann. Das muss man aber auch ehrlich sagen, das sind bei mir jetzt weniger konkrete Geschichten oder konkrete Vorbilder in Personen, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich finde Elon Musk oder Jeff Bezos oder Vergleichbare sehr spannend, sondern das sind dann so einzelne Coups oder einzelne Sachen, die ich spannend oder interessant finde. Es muss auch gar nicht immer von Erfolg gekrönt gewesen sein. Also ich, Elon Musk das Beispiel, dass er in Brandenburg ohne Genehmigungen eine Fabrik in die Landschaft stellt und einfach anfängt zu machen, bevor er eine Rechtssicherheit hat. Das finde ich mutig und bemerkenswert zugleich. Das wäre jetzt so ein Beispiel.
Das fand ich auch sehr spannend. Und deswegen ist die Frage auch so wichtig, sich vielleicht auch mal einzelne Beispiele rauszupicken. Beim Dr. Kuhn fand ich auch ganz spannend, dass er einfach Wacker und Wacker Chemie nannte. Fand ich auch eine ganz spannende Story, dass man da halt erstmal die Infrastruktur geschaffen hat, bevor man anfangen konnte, sozusagen Chemikalien zu mixen, wenn ich mir das ganz grob sagen. Das ist schon spannend halt zu schauen, wie ist die Philosophie? Macht sich ein Unternehmer sozusagen abhängig von der oder in diesen regulatorischen Korsett oder denkt einfach neue Wege. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach neue Wege zu gehen, da ein bisschen anders zu denken. Und das hat der Musk schon wirklich gut gemacht. Ja. Darf ich fragen, auf welche Fehler du besonders stolz bist, auf welche Fehler man lernen konnte?
Eigene Fehler nimmst du an, nehme ich an, meinst du.
Wäre gut, ja, oder wie du möchtest. Wenn dir was anderes einfällt, auch gerne.
Ja, eigene Fehler, beispielsweise bin zuletzt öfters mal in Gesprächen gewesen über Gründerpersönlichkeiten und was eine Gründerpersönlichkeit ausmacht. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn man mit anderen Leuten spricht, dann ist für die, haben viele anderen Menschen ein klares Bild von der Gründerpersönlichkeit. Und ich muss für mich sagen, ich habe eigentlich kein klares Bild von der Gründerpersönlichkeit. Ich könnte jetzt keine Attribute nennen, die eine Gründerpersönlichkeit so per se ausmacht. Und ich kann zum Beispiel auch von mir sagen, dass ich nicht von Anfang an vorhatte, mal als unternehmerisch tätig zu sein oder aktiv zu sein. Also ich bin beispielsweise den Weg darüber gegangen, Sachen auszuprobieren und festzustellen, was mir nicht gefallen hat. Also ich war beispielsweise nach meinem Studium zuerst bei einem großen Konzern. Ich war bei PwC in der Wirtschaftsprüfung. Ich habe festgestellt, das hat mir nicht gefallen. Anschließend war ich als Analyst beziehungsweise im Small-Micro-Cap-Bereich tätig, freiberuflich noch als Dozent. Das hat mir schon besser gefallen, aber es war irgendwie noch gefühlt in meiner eigenen Wahrnehmung sowas, was ich jetzt mache, aber wo ich mich nicht in 20 Jahren noch gesehen habe. Und dann bin ich zu M-Copter gekommen und ich habe mir das mehr oder weniger 2 Wochen erstmal auch als Praktikant angeschaut, habe dann da in einem kleinen Kontingent gearbeitet und irgendwie habe ich dann mit dem Reinwachsen immer mehr gemerkt, dass mir das gefällt und dass das genau das ist, wo ich auch ein Potenzial sehe und wo ich genau das sehe, was ich auch zwischenzeitlich mal gesagt hatte, wo ich gesehen habe, ich kann was bewegen. Also ich kann zum einen mal in der Organisation mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen was bewegen, aber auch wir als Team bewegen etwas. Ja, wir verändern die Welt, wir machen Ressourcen besser nutzbar, wir schaffen höhere Effizienz, höhere Nachhaltigkeit für die Zukunft. Und ja, jetzt gehe ich quasi darin auf. Aber ich wusste nicht mit 16 oder mit 18 oder was man da für Meilensteine auch immer hat, dass dort meine Zukunft liegen wird. Ich habe das mehr oder weniger per Trial and Error bin ich zu diesem Punkt gekommen.
Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass man viel ausprobieren muss, weil man weiß einfach gar nicht, wie es ist. Das kann einem keiner so richtig sagen, sondern man muss es ausprobieren und spüren, ob es was für einen ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein wesentlicher Punkt. Hast du noch andere Tipps für frische Gründer?
Ja, also ein Tipp ist immer, sich nicht unterkriegen zu lassen. Das ist, glaube ich, natürlich, dass man an Punkte kommt, wo man mit Widerständen zu kämpfen hat, auch mit Hindernissen. Und oft wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit im Nachgang, man sieht ja immer nur die Erfolge, das ist im Unternehmertum, denke ich, genauso wie im Sport. Man sieht aber nicht, wie man zu diesen Erfolgen gekommen ist. Und wie man zu den Erfolgen kommt, das ist teilweise wirklich harte Arbeit. Das sind lange Stunden, das sind anstrengende Stunden. Und da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Auch gerade wenn Umstände oder andere Player gegen einen zu arbeiten scheinen, sei das Strukturen, Behörden, administrative Prozesse. Da darf man sich einfach nicht unterkriegen lassen, dann muss man sich durchbeißen.
Ja, das denke ich auch, dass man da immer dranbleiben muss und die Hürden dann Schritt für Schritt nimmt. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ich glaube schon, dass die Technologie wirklich Zukunft hat und auch recht weit oben in einer etwas größeren Stadt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich die Pizza irgendwann mal geliefert bekomme über den Drohne. Und das macht dann auch eindeutig Sinn. Nicht, dass einer für die 5 Minuten Fahrtweg halt extra ein Auto anmacht und sich dann im Stau stellt. Ich glaube, mit einer Drohne geht das einfach smarter, effizienter und auch umweltschonender. Bin gespannt, wann das der Fall sein wird. Hast du eine Prognose, wann bekomme ich die Pizza über eine Drohne geliefert?
Du als Privatperson, gute Frage. Technisch ist das heute möglich. Der regulatorische Rahmen wird derzeit dafür geschaffen. Die EU hat dafür tatsächlich einen Zeithorizont von jetzt noch 8 Jahren ausgerufen. Also es gibt den sogenannten Use Space, generalistischen homogenen Luftraum für unbemannte Flugsysteme, der ab 2030, wie man so schön sagt, into Full Service gehen soll. Dann soll der regulatorische Rahmen da sein. Technisches ist möglich. Das heißt also in der guten Hoffnung, dass die Regulatoren in der EU ihren eigenen Zeitplan einhalten können, 2030, eventuell Privatpersonen vielleicht ein bisschen später.
Alles klar. Also ich freue mich schon drauf und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen und absoluten spannende Sache und alles Gute bei den nächsten Meilensteinen. Und vielen Dank, dass du hier warst zum Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke, mich auch.
Servus, Marvin.
Ciao.
Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkribs unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.